Buchmesse ist da einfach, sicher und verstehen. Da wir auch Anfänger bei.
Noch ein bisschen mehr.
Machen wir das? So?
Ja.
Okay. Also die Verstehkomponente ja auch gegeben. So, Ausblick, worum geht? Ich erzähle kurz, was ich mache, warum ich das mache. Wie euer Background ist, haben wir schon geklärt und dann geht es zum Vortrag halt. Ich bin System Engineer, meine Themen sind so Fertig-KI, Orchestrierung, Monitoring und auch SSH, weil ich muss auf Systeme raufkommen und ohne R-Copy oder Passwort mit Snippen. Bin bei der Bcon, die haben gesagt, ich darf herkommen und ich mache den Vortrag. Was machen wir? Ja, Enterprise Data Center Services, so grob. Ich bin so oben rechts im System Monitoring Team und ja, so die Ecke halt. So. Wir hatten ja schon geklärt, wie euer Background ist. Jetzt ist die Frage, wer nutzt SSH täglich oder auch andere Implementierung SSH? Also wer nutzt SSH täglich? Gut, über die Hälfte. Und auch was anderes, OpenSSH vielleicht? Irgendwas anderes, okay, gut. Mosch. Okay, gut, ist ja ein bisschen was anderes, genau. Und irgendwas komisches wie dieses Busybox-Gedöns oder was anderes? Papier. Okay, auch also.
Okay.
Ah, das ist glaube ich was anderes. Das geht um dieses Gix-Formatting. Das ist glaube ich nicht so. Ja, weiß ich gar nicht. Ich bin da nicht so drin. Ich kenne es aber, ich nutze es nicht so. Gut. Ihr nutzt es. Wer kennt die Protokolle? Wie ist das Protokoll aufgebaut? Was kann das? So, TLS gibt es ja auch noch. SSH? Keiner. Sehr gut.
Und das ist doch ein bisschen sehr, sprichst du
so?
Wenn ich das mal weg tue, aber dann kann lauter sprechen.
Lauter sprechen, okay, kriege ich auch hin. So. Und wer nutzt mehr als 5 Features regelmäßig?
Was?
5 Features, mehr als 5 Features regelmäßig. Also auch nicht, sehr gut. Da mehr Spaß. Also es ist da einfach, sicher und verstehen. Die Einfachkomponente, man kann es einfach bedienen. Wir gucken mal, wie bedient man das mit mehr als 5 Features. Sicher schieben wir nach hinten, weil erstmal sollten wir es verstehen. Dann verstehen wir das, wir gucken mal, was für Protokolle gibt es, wie ist das aufgebaut. So ein bisschen Option Betriebsmodi, was kann man damit eigentlich machen? Und dann so ein bisschen Konfiguration, weil, naja, da muss ich absichern. Ne? So, warum eigentlich? Das ist eine schöne Intro. Wir sitzen irgendwo, haben ein Gerät in der Hand, wir wollen auf den Server und andere gucken zu. Und das können sehr gerne machen, aber die sollen bitte nicht sehen, was ich da mache. Das wäre so nice to have. Das wäre Secure Shell. Nicht einzig Shell. So, dann habe ich mal Leute rumgefragt, so, warum mögt ihr das dann? Weil Security-Protokolle haben immer so einen Ruf, die sind nicht so mal sperrig zu bedienen, schwierig zu konfigurieren. Einer meinte, na, das klappt, das geht halt. Ein anderer meinte, minus NL ist die Magic, die man braucht. Gucken wir gleich, was NL ist. Und, na, SSH funktioniert einfach, nicht wie TLS. Das, ja, flutscht. So. Okay, also es geht einfach, haben wir festgestellt, alle mögen es irgendwie im Vergleich zu anderen Protokollen, das ist relevant. Das ist ein relativ geringer Konfigurationsaufwand, das meiste geht irgendwie out of the box, ich mache ein Update, Install, SSH, hier, da, funktioniert, mehr oder weniger. Und es bietet doch sehr weitreichende Konfigurationsmöglichkeiten, wo ich glaube, so 2, 3 vielleicht alles kennen und der Rest fast nichts. Deshalb gucken wir uns mal an, wie funktioniert das und wie kann ich das besser konfigurieren. Okay. Also OpenSSH ist ja diese populärste Implementierung, die kommt so aus dem OpenBSD-Umfeld. SSH-2 benutzen wir also -1 nicht mehr. Das gibt ein paar ITF-RFCs dafür. Die drei Standarddinge sind halt da 52, 51 bis 54. Kommen wir gleich darauf zu. Das bietet dieses Secure Remote Shell, also so ein Secure Shell, aber man kann auch quasi so Transport Layer machen, wie TLS quasi. Und es gibt noch andere Implementierungen, halt ein Drop-Ear, das ist so Embedded-Gedöns. Oder so klein, Putty für die Windows-User. Ja. So. Einmal geguckt, TLS, das kennen die meisten ja auch, so HTTPS, SMTP, das kennen die meisten. Wo sind die Unterschiede? Also bei SSH haben wir diese Built-in, hier diese Perfect Format Secrecy, das heißt, wenn ich mir einen Session-Key mitsniffe, kann ich bei der nächsten Session diesen Key nicht mehr verwenden. Und bei diesen alten TLS-Implementierungen, wenn ich diesen einmal diesen Master-Key vor 3 Jahren mitgesnippt habe, kann ich danach alle Verbindungen entschlüsseln. Und da gibt es spezialisiert man das auch bei TLS quasi verbessern, ist aber nicht default-mäßig oder langsam kommt so. Das Trust-Modell bei HTTPS zum Beispiel haben wir ja diese Zertifizierung.
Nicht gut. Musst du nochmal, ja, musst du es immer hinein. Okay. Also, du kannst es ruhig ein bisschen weiter weg tun.
So.
Jetzt? Ja, wenn du dich hörst, ist es zu nah dran.
Oder kannst du Bass rausnehmen?
keine Bassbox. Verstärker und jetzt keine Ahnung. Okay. Wir waren ein Bassmodell. Also bei CA, da habe ich halt noch eine CA, habe ich immer noch.
Ja, weiter weg, so, aber besser? Einfach dann lauter.
Okay, reden, noch lauter. Gut. So, hey. Ja? Gut. Trust-Model. Das heißt, ich habe so quasi so eine CA wie ein Verisign oder Telekom Trust Center, was auch immer irgendwie. Und da signiere ich mir Zertifikate mit einer Baumstruktur auf. Das ist dieses CA-Trust-Model mit einer Public-CA, die sind da öffentlich verfügbar. Und bei SSH ist das generell so Tofu, Trust on First Use. Ich connecte mich halt, kriege da hier, ein neuer Host-Key, willst du den accepten oder nicht? Dann drückt man natürlich ja, weil du darauf. Dann ist es halt gespeichert und für die nächsten Sitzungen gesichert. Können wir gleich nochmal angucken, wie es aussieht. Aber das heißt, ich habe quasi, wenn ich das am ersten Mal vertraue, ist es für die anderen Sitzungen gesichert. Und die hatten damals schon so 2006, also 12, 13 Jahre her, schon im RFC festgelegt, dass man auf ein CA-Modell aufbauen könnte. Das gibt es inzwischen auch, gab es damals halt noch nicht, aber die hatten schon vorgesehen, dass man so bauen könnte. Modularer Cipher-Support, wenn halt hier so eine AES-CBC-Cipher unsicher wird, dann kann man die auch schon mal neu einbauen, das können beide. Das ist so ein bisschen modular, das heißt, ich kann auch Komponenten und Einzelteile, die halt so beweglich sind und über die Jahre halt altern oder Krypto-Primitiven, die halt nicht mehr so funktionieren oder geknackt werden, austauschen. Und wenn ich halt so auf eine Webseite gehe, dann authentifiziere ich das, also ich verifiziere, dass der Webserver wirklich der ist, mit dem ich reden will, aber der Webserver weiß nicht, wer ich bin. Das ist ja bei HTTPS ganz okay. Bei SSH soll aber auch der Server wissen, wer ich bin. Bin ich da wirklich der andere, der da ankommt, oder bin ich jetzt, keine Ahnung, Hans oder so? Also wer kommt da wirklich? Deshalb ist SSH mit den Keys auch beidseitig authentisiert. Das heißt, ich weiß, dass ich zum richtigen Server hingehe und der Server weiß, dass ich der richtige User bin. So zum Vergleich. Wie sieht es aus? Das heißt, ich mache irgendwie SSH User at Host. Können wir mal gucken. Machen wir es mal größer. So, na, das wollte ich nicht. Gut. Ich habe schon konfiguriert, deshalb geht es nicht so, wie ich dachte. Aber gucken wir mal. Also wenn ich mich jetzt hier quasi verbinden will, fragt er mich nach dem Passwort für den Key schon. Eigentlich wollte ich mein User-Passwort haben für den Account, den ich habe. Weil ein Passwort ist ja irgendwie doof. Dann connecte ich mich, dann fragt er mich nach meinem normalen System-Passwort und sagt, ich soll mein normales Passwort eingeben. Und das ist ja irgendwie lästig, jedes Mal dieses Passwort einzugeben. Und ja, auch nicht ganz so schön. Und dann habe ich vielleicht ein Skript, was läuft, dann kann ich das Passwort gar nicht eingeben oder ich muss das Passwort im Skript hinterlegen, das will ich ja auch nicht. So. Das heißt, dass man gerade einen Keys erstellt. Dieses SSH-Keys habt ihr hier schon mal gehört. Da kann ich mit SSH-Key mir so ein Krypto-Key erstellen. Dann kann ich den mit SSH-Copy-ID oder per Hand, Config-Management, wie auch immer, in diese Authorized Keys packen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal im User im .ssh-Verzeichnis oder unter etc/ssh kann ich auch mir User-Verzeichnisse anlegen und da die ganzen Konfigurationen für die User reinlegen. Hat so eine Sicherheitsperspektive, dass ich die Dinger zentral ausrollen kann, auch diese Keys. Und der User kann die Keys nicht mehr austauschen. Auch wenn der Account kompromittiert wird, dann kann da kein Angreifer noch weitere Keys hinzufügen, weil es ja zentral über das Config-Management passiert. Und dann kann ich mich nochmal connecten. Vielleicht sogar einen speziellen Key angeben, vielleicht habe ich noch alte Netzwerkgeräte, da brauche ich so einen Ural-Key von 2010 halt, die jetzt schon nicht mehr funktionieren und nicht mehr sicher erachtet werden, aber für diese uralten Netzwerkgeräte brauche ich die vielleicht noch, da kann ich einen speziellen Key angeben. Ich habe verschiedene Geräte, wo ich ihn verbinden will. Dann sieht es hier, dann habe ich irgendwie meinen Key eingeben und bin connected. So. Aber Jetzt habe ich wieder ein Passwort. Also jedes Mal, wenn ich mich connecten will, dann disconnecte ich mich, connecte mich wieder und muss diesen Key wieder eingeben. Das heißt, ich habe das Problem ja erstmal nur verschoben von meinem User-Passwort, wo ich auch Rootrecht erlangen kann und alles andere machen kann, das System zu einem speziellen Passwort für den Key, womit ich mich nur einloggen kann. Ist schon ein bisschen besser, aber irgendwie, ja, jedes Mal diesen Key eingeben, macht ja auch keinen Spaß. Was machen wir dann? Es gibt diesen GPG-Agent. Was macht der? Oder SSH-Agent gibt es auch. Also SSH-Agent ist das Tool eigentlich. GPG-Agent ist ein Replacement dafür, was SSH und GPG-Keys verwalten kann. Was macht das Tool? Das ist ein Daemon im Hintergrund. Und da kann ich quasi SSH-Keys reinladen. Und die werden dann für folgende Sessions weiterverwendet. Also ich muss den einmal entsperren, dann ist der da so Memory drin. Das SSH-Programm kriegt die Umgebungsvariable mit, wo es liegt. Und ich brauche dieses Passwort für diesen Key nicht mehr. Wenn das entsperrt, ich kann mich immer verbinden. Wie sieht es dann aus? Dann muss ich halt diesen GPG-Agent im Hintergrund starten. Wenn ich so ein GNOME 3 oder KDE habe, dann wird es im Hintergrund für das ganze Session schon ausgeführt. Das heißt, der Prozess läuft dann einfach. Dann kann ich mir SSH-Add meinen Key hinzufügen. Mit SSH-Add-L kann ich mir das angucken. Das machen wir mal. Ich habe keinen. Gestartet, hier sind die Umgebungsvariablen, die kann ich mir auch einfallen lassen. Also nicht gesetzt. Dann machen wir es schnell. Und mit SSH-Add. Scrollen wir nochmal runter. Fenster zu groß. So. Dann mache ich also SSH-F. Dann fragt er mich für alle Keys, die ich habe. Den RA-Key will ich nicht, den Key will ich. Dann habe ich jetzt das Passwort für den Key eingegeben, wie vor meinem Anmelden. Ich habe den jetzt entsperrt, der ist geedit. Mit SSH-F-L kann ich mir das auch angucken. Dann sehe ich hier, da ist halt ein Key reingeladen, sogar welcher. Und dann kann ich mich lokal anmelden, ohne mein Passwort für den Key eingeben zu müssen. So, das funktioniert. Nein, aber ja.
Das muss ich pro Shell machen? Oder
pro nee, Maschine, also oder? Ich habe hier bloß ein XFCE ohne Magic alles, da habe ich diesen Prozess nicht gestartet gehabt. Ich habe den mal zum Testen abgeschlossen. Wenn ich so einen GNOME 3 habe, dann wird es hier wieder so gestartet, der GPG Agent. Dann kann ich halt SSH und GPG Keys automatisch reinladen, also einfacher reinladen, dann brauche ich diesen Prozess nicht starten. Was ich aber machen kann, sagen wir, ich habe vielleicht zwei, drei Kunden und will die Keys auch trennen. Dass ich dann für Kunden verschiedene Agents nutze und dann diese Variable exportiere, weil die Discovery geht wirklich nur über diese Sockout, also VOUT-Sock-Variable.
Okay, das heißt einmal pro Reboot sozusagen.
Quasi. Das, man kann auch sein, dass es schon ausgeführt wird. Das ist so, kommt auf Systemkonfiguration drauf an. Bei mir halt nicht, aber kann auch, ja.
Generell, was du hörst, nochmal.
Achso, die Frage war, ob man das Ding pro Shell starten muss oder nicht. Den SSH-Agent.
Nee, das Eingeben.
Den ersten Bild nochmal
zeigen. Den ersten Key, also die Passphrase eingeben.
Ach so, nee, das ist bloß einmal. Also ich kann jetzt quasi. Ich guck mal, wo die Variable ist. Das ist halt die. Dann habe ich eine neue Shell. Mhm. Und. Dann ist es drin.
Wenn ich reboote, ist es weg, ne?
Genau, wenn ich reboote, ist es weg. Aber wenn ich dann eine Shell nehme, das ist ein bisschen klein jetzt, habe ich bewusst geguckt, die Variable gesetzt, damit in der Shell auch drin ist. Ich weiß nicht, ob der Prozess vorher schon starten müssen. Ich sehe, dass der Key drin ist. Und ich kann mich einloggen, ohne mein Passwort eingeben zu müssen für irgendwas. So.
Das machen wir mal stehen lassen, das Bild.
Achso.
Dankeschön.
So geht alternativ auch in der Config.
Das ist auch die Config.
Nein, das ist keine Konfliktgeschichte. Ich habe halt einen Prozess, einen Service im Hintergrund, dieser SSH-Agent oder GPG-Agent. Und da habe ich halt diese Befehle der SSH-Agent, der sucht sich halt den Prozess. Den findet er halt bei so einem GNOME automatisch. Und dann kann ich da diesen Key reinladen. Das muss ich exakt einmal machen. Ich kann Keys auch wieder rausschmeißen, aber ich kann den Key da reinladen. Und bis ich quasi diesen Prozess, diesen GPG-Agent oder SSH-Agent stoppe oder restarte, ist der Key reingeladen. Das heißt, ich kann halt diesen Prozess killen, ich kann mich aus meinem Genom ausloggen oder ich kann die Session weg. So.
Das heißt, wenn
und das sind so die Befehle, die man braucht. Ich kann die Folien auch noch online stellen, ich glaube, die kommen auch auf die YouTube-Seite dann am Ende. Und
aber man könnte doch auch einen Public-Private-Key erstellen ohne Passwort, das ist doch auch möglich.
Ja, aber... aber kommen wir später zu Security-Geschichten halt mal. So. Jetzt haben wir aber... ich kann mich auf das System einloggen, ohne nochmal erneut ein Passwort eingeben zu müssen. Ich bin sicher authentifiziert. Was kann man noch machen? Ich kann diesen Agent auch weiterreichen. Das heißt, ich connecte mich auf dem Host mit dem Update, dass der Agent weitergereicht wird. Das heißt, ich habe auf dem Zielsystem, wo ich mich eingeloggt habe, diese Variable wiedergesetzt und dann kann ich mich auf einen anderen Host verbinden, wo auch mein Public Key hinterlegt ist, ohne wieder ein Passwort eingeben zu müssen. Weil ich kann so Jump-Host-Konstrukte machen. Zum Beispiel, wenn man in einer Firma irgendwie einen Host an der Internet und Intranet hat, dann komme ich von außen auf diesen Host, dann komme ich ins Intranet rein. Das kann man machen. Inductive Session. So, das heißt, ich habe mich eingemeldet. Und mit Tilde ist diese Kontrollsequenz und dann kann ich so ein bisschen die interaktive Session manipulieren. Das zeige ich am besten mal. Also ich bin jetzt hier angemeldet. Ups, das heißt gekillt. Also ich kann die, wenn ich muss eine neue Zeile haben. Das heißt, wenn ich was eingebe und die Tilde mache, kommt die Tilde natürlich als Zeichen. Das heißt, ich brauche eine neue Zeile, gebe die Tilde rein und Fragezeichen und ich sehe, was ich mit der interaktiven Session machen kann. Da will ich halt irgendwie, ich kann die Ding terminieren mit Tilde Punkt, das hatte ich gerade aus Versehen gemacht. Das ist auch schön, wenn ich jetzt zum Beispiel mich verbinde, klappe den Rechner zu, nehme den weg mit an das Netzwerk und dann hängt die SSH-Session halt. Und so TCP-Timeout sind halt schon mal so 7 Minuten, wenn man Pech hat. Dann kann ich halt 7 Minuten lang Kaffee trinken oder ich kill die Session einfach und kann sie wieder von neu aufbauen. Dann kann ich mit Tilde Punkt so eine stehende Session aufbauen. Oder wir gucken uns mal minus hier dieses C an, da kann ich eine Command-Line öffnen. Und hier kann ich jetzt so Port Forwarding mit angeben. Minus 11, Local Port Forwarding, Remote oder alles andere. Darauf gehe ich später ein, weil du schon mal zeigen, dass das funktioniert. Das heißt, wichtig zu merken ist, mit der Tilde und dem Punkt oder Tilde groß C kann man halt noch weitere Tunnel Port Forwards mit angeben oder die Session killen. So. Jetzt kommen wir mal zu den Protokollen, so ein bisschen Theorie. Jetzt haben wir uns angeguckt, wie benutze ich, was kann ich damit machen. Jetzt so ein bisschen Theorie. Es gibt da 3 Protokolle. Den Transport Layer, muss alles transportiert werden. Authentication Layer, ich will mich ja wieder sicher anmelden, also authentisieren. Und ich will mit den Connections noch was machen. Ich will ja Daten übermitteln noch. Wie sieht es aus? Wir haben halt ganz unten den Transport Layer. Da connecte ich mich halt zum Server und ich authentifiziere den Server mit dem Host-Key, den ich da angezeigt bekomme beim ersten Mal. Da drauf kommt das User-Out-Protokoll. Das heißt, wir haben schon mal die erste Seite abgesichert und jetzt komme ich halt mit meinem User an und sage, ich als User anmelden. Das kommt dieser User-Key oder das Passwort zum Einsatz dann. Das heißt, im ersten Schritt weiß ich, dass ich zum richtigen Server connecte und im zweiten Schritt guckt der Server, ob ich der richtige User bin oder einer der User, der da rein darf. Und darüber kommt das Connection-Protokoll und zum Beispiel da gibt es verschiedene Channels. Und im Channel 0 ist zum Beispiel die Shell, die interaktive. Aber ich kann weitere Channels auch machen. Ein Channel könnte sein der Agent und ein Channel könnte so ein TCP-Forward sein, wenn ich was durchtunneln will. Das ist ganz nett gemacht. Ich brauche nämlich nicht 50 Connections aufmachen. Ich habe eine Connection und verschiedene Channels drin. Und ich brauche diesen initialen Handshake nicht machen. Das heißt, wenn ich verschiedene Sachen parallel zwischen den zwei Servern übertragen will, habe ich diesen ganzen Krypto-Overhead nicht, weil die Session ja schon erstellt wurde. Da spare ich halt massiv Zeit. So. Ja, nochmal kurz die Beschreibung in RFC und dieses Transport Layer, das ist halt wirklich unterste TCP-Layer, also auf TCP aufbauen. Das macht halt die Encryption, Authentication, Integrity Protection, also diese ganze, diese Krypto-Primitiven, die man hat, welche Schildziele gibt es da. Und Compression könnte es auch. Dann das Authentication-Protokoll, habe ich ja gesagt, dass das für den User ist. Den Authentication-Tunnel, genau. Und dann für das Connection-Protokoll. Ein Connection-Protokoll, das wirklich bietet diese Channels an für die Sachen, die ich nutzen will. Nochmal TCP-Connection XL vor, weil die können auch XL durchtunneln. Und wichtig ist, dass alle Channels über diesen einen Encrypted-Tunnel gemultiplext werden. Was zum Beispiel wichtig ist, wenn ich so ein Config-Management über SSH laufen lasse und dann so 50 Dateien übertragen will, mache ich nicht jedes Mal diesen einen Sekunden langen Handshake, sondern ich habe einen Handshake und danach kommen die Files rüber. Spart halt massiv Zeit, wo wir Performance-Bonds schon waren. Also ein Überblick, drei Protokolle und ja, man kann es halt nutzen. So, Demo, gucken wir uns mal an. Wenn ich SSH mit -V aufrufe, sehe ich, was der Hintergrund macht. Wenn ich ihn vertippe, kann ich es nicht verbinden. So. Gehen wir es mal kurz durch, wenn man es mal gesehen hat. Die erste Zeile ist mein Client, welches Client benutze ich, halt OpenSSH 6.7. Dann liest er meine Client-Konfigurationsdateien ein. Erst im Home, dann sagt er mir auch, welche Config-Zeilen dafür angewendet werden. Das ist ganz gut, wenn man mal lässig da konfiguriert hat, gucken will, warum kann ich mich nicht connecten, warum ist der falsche Key oder warum ist der Ziffer-Support irgendwie inkompatibel, da kann ich gucken, was mache ich da eigentlich. Dann kommt die globale Config im System. Das war die Ding, dann sind wir hier. Dann connectet er sich halt über IPv6 auf Port 22 Localhost. Dann ist die erste Connection gelöscht. Das ist quasi das, und das ist das Transport-Protokoll. Dann guckt er halt, ob ich so ein SSH-Key-Support richtig habe. Die geht er halt durch, den ersten findet er nicht. Und geht so weiter durch. Und dann verbindet er sich mit der Locke. Ja, und hier ist halt die Connection established. So, und hier kommt also die erste. Und hier würfelt er jetzt aus, welche Verschlüsselungsalgorithmen er für die kleinen Server und die Server-Client-Verbindung auswählt. Hier ist dieser Host-Key vom Server, den wir schon in der Daten mal gespeichert haben vorhin. Also, das hatte ich schon vorher gemacht. Und ja, dann geht es hier halt durch, dann, was man mal gesehen hat. Wenn es halt irgendwo hängt, kann man mit -V oder -V halt gucken, wo hängt es, woran scheitert der. Vielleicht, wenn wir jetzt hier nochmal mit diesen Algorithmen sind. Ich habe die bei mir halt konfiguriert, dass ich nicht alle anbiete, sondern bloß einige, dass ich so halt Algorithmen, die als unsicher erkannt werden, nicht mehr per Haus auf anbieten. Aber wenn ich jetzt ein altes Cisco-Gerät habe, dann brauche ich vielleicht noch alte Ziffern, die ich so im normalen supporten will. Dann kann ich die wieder über meine lokale Client-Config reinkonfigurieren. Das hatten wir ja schon. So, zum SSH-Agent. Also es gibt da zwei Tools, die Feature Parity haben, den SSH-Agent und den GPG-Agent. Den kann ich mit SSH-F bedienen. Dann wird halt im Template-Zeichnis das Socket angelegt und es ist auch nur für meinen User lesbar, wie man hier in Zeile 6 sieht. Also das ist schon sicher, also kann ich jeder System-User darauf gucken, was er gut hat. Und ich kann mit -L mir alle Keys anzeigen lassen. Mit -D kann, Groß-D kann ich alle Keys rauslöschen. Das heißt, wenn ich jetzt so eine interaktive Session habe und ich bin mit Kunde 1 fertig, gehe in die Mittagspause oder will einen anderen Kunden bedienen, dann kann ich diesen Key für diesen Kunden auch wieder rauslöschen, wenn ich das irgendwie getrennt habe. Einzeln oder alle. Und ich kann den Agent auch mit -X blocken. Vielleicht, ja, wenn ich halt kurz weggehe oder so, oder die Zeit damit machen will damit. Das dazu. Sehr ausführlich sind immer die Man-Patches dafür, wenn man halt irgendwie guckt, wie sind die Parameter für so ein Config-File, Config-Flag. Einfach in die Man-Patch gucken, die sehr ausführlich dokumentiert. Das hatten wir schon, die oberste Priorität haben halt Commit-Line-Argumente, dann kommt meine User-Config und dann die System-Config, wenn das war klein. Für die Reihenfolge der. So, hier mal so ein Beispiel. In Zeile 1 sage ich halt für alle Hosts, Und dann habe ich halt die Key Exchange Algorithm für die Cypher, für die symmetrische Transport Encryption beschränkt. Ich nutze halt diese Shutdown-Cypher, die so für Embedded-Geräte ein bisschen besser, die keinen AES-Support haben. Und diese AES-GCM-Cypher, die wird so allgemein als relativ sicher anerkannt. So AES-CBC sollte man nicht mehr so verwenden. Das habe ich halt eingeschränkt. Dann kann man zum Beispiel diesen Visual Host Keys, dann wird so ein kleines Rechteck angezeigt, wo so eine visuelle Repräsentation vom Host Key angezeigt wird. Das ist eher so, ja, Spielerei, man kann halt so grob erkennen, ob das Ding ganz anders als letzte Mal aussieht, wenn man es verifizieren will, so als Mensch. Ich kann auch verschiedene Files für verschiedene Server angeben oder den Forward Agent per Default mit Wörterschleifen und so. Ja. Gibt es halt diverse Kombinationsoptionen. Dann mit diesem SSH-Key gehen, dann kann ich halt zum einen die Keys erstellen. Das gibt halt so RSA, DSA, ECDSA und ID25519 Keys. Empfohlen sind so RSA-Keys größer als 2084 Bit, also 4090 Bit Keys, oder diese ID25519. Das sind so Elliptic Code Keys und die beiden sind so sicher, die anderen beiden würde ich nicht mehr nehmen. Dazu gibt es noch Zertifikate. Hat er gesagt, mit diesem Trust Model, es gibt ja dieses Passwortbasiert, kann ich mich anmelden, oder auch mit Keys oder ein Zertifikat-Support war auch mal vorgesehen oder erwähnt, dass man es mal bauen könnte. Und es gibt es inzwischen, das heißt, ich kann mir so einen Key nehmen, den signieren und mit Zertifikat mit anmelden. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwie kompliziert, habe ich hier ein Beispiel? Genau, gehen wir mal hier hin. Da komme ich nämlich gleich zu. Oder? Ja, das Beispiel ist halt zum Beispiel das sind die Known-Host, also dieser Host-Key vom Server. Den kriege ich ja beim ersten Mal angezeigt und ich muss irgendwie überlegen, wie verifiziere ich den. Es gibt ja dieses SSH-Known-Host, da werden die nach dem ersten Versuch eingetragen. Was in der Praxis ist, dass man die Known-Host 2 dann irgendwie verteilt, verskript, irgendwie was auch immer, per Config-Management. Und da werden halt die ganzen Host-Keys von den Servern reingelegt. Das heißt, ich habe dann auf den ganzen Admin-Kisten irgendwie ein File, was ich irgendwie pflegen muss, wo die auch mit drin stehen. Das heißt, beim ersten Connect habe ich die schon auf einem anderen Weg bekommen und brauche die nicht mehr selber verifizieren. Das ist aber irgendwie unschön und ich glaube, so auch duplicated ist das. Die Non-Host 2 gibt es nicht mehr. Ich kann das im DNS einpacken. Da ist die Frage, DNS gut, wie sicher ist das? Dann brauche ich den NSSEC dafür. Wer hat das schon deployed? Also sind SSH-Records oder DNS-Records auch unpraktisch, aber ich kann hier so TAC-TA nutzen. Das heißt, ich habe einen Host-Key, baue mir einen SSH-TA und ich signiere den Host-Key. Dann habe ich halt den Host-Key und ein Zertifikat von dem Host-Key. Und auf meinem Notebook muss ich nur noch den CA-Key eintragen. Dann sage ich halt Cert-Authority. Gibt den Public Key vom Zertifikat an und ich brauche den Host Key von dem Server nicht mehr. Das heißt, meine Non-Host hat nicht mehr 100 Einträge, 100 Server, sondern exakt einen Eintrag, wo halt der Public Key drin ist vom Zertifikat, CA-Zertifikat, also CA-Key. Soweit verständlich oder? So grob, okay. Und was auch noch geht, wenn ich das jetzt nicht machen kann, weil da muss ich wieder diese CA-Keys pflegen, die brauchen eine besondere Sicherheit, wenn der kompromittiert wird, ist halt irgendwie alles am Arsch. Dann gibt es das Update Host Keys Feature, das ist noch nicht so lange drin. Da kann ich halt mit einer kleinen Config sagen, ich will bitte neue Host Keys anlernen. Was kann ich dann machen? Dann kann ich auf meinem Server hingehen und weitere Host Keys mit ausrollen. Und dann hat er halt zu mir zwei Host Keys von diesem einen Typ. Und der Client lernt den neuen mit hinzu. Das heißt, ich kann über einen Zeitraum von ein paar Monaten, wenn alle Clients einmal drauf waren, den alten Host wegwerfen und habe den neuen. Und dann habe ich dieses Tofu-Problem gelöst, dass ich nicht wieder das neue angezeigt bekomme, dass der neue Key ist. So, gehen wir hier mal ein Beispiel, wie das aussieht. Ich muss mir halt ein SSH, also das geht nur mit RSA, also mit diesem Elliptic-Code geht es nicht. Ich kann mir halt einen CA-SSH-Key erstellen. Dann kann ich in meinen Authorized Keys diese Cert Authority an den Public Key rein. Und dann kann ich mit dem Signing Key, dem CA Key oben, andere Keys signieren. Was kann ich damit machen? Ich kann zum Beispiel Host Keys oder für bestimmte Host Names signieren. Also ich kann die nicht auf alle rausdeployen. Oder ich kann eine Validity einrechnen, also Zeitraum, wo der valide ist, mit angeben. Das heißt, ich kann dann vielleicht, ich mache die kann auch einen externen drin, der kriegt einen Key, der bloß 3 Monate gültig ist. Und danach brauche ich mir nicht überlegen, habe ich ihn jetzt ausgeschlossen, wenn er nicht mehr rein darf oder so, sondern das ist einfach ungültig dann. Was man auch machen kann, was ganz nettes Feature ist, wenn ich so Service-User habe, zum Beispiel so einen Inventardienst, der regelmäßig bei allen Geräten checkt, wie sieht das Gerät aus, welche Software ist drauf installiert, der muss ja nicht alles machen können auf dem System, aber vielleicht braucht er doch weitgehende Rechte, dass er so den DD-Code aufrufen kann, um zu gucken, wie viel Memory ist installiert oder was ist da drin. Dann kann ich da die Befehle, die er aufrufen kann, mit reinsignieren. Ich kann die auch in diese Authorized Keys mit reinschreiben, da kann ich auch Befehle angeben, aber die kann ich auch reinsignieren. Und schön, dann reinsigniert ist, die kann keiner mehr ändern, wenn ich nicht neue Keys signiere. Also da kann ich halt schon die Berechtigung massiv einschränken, was so ein Key oder wenn User, der mit diesem Key ankommt, darf. Ich kann auch sagen, als welcher User darf er mit dem Key ankommen und so Geschichten. Also das ist schon relativ ein cooles Feature, da muss man halt gucken, wie man das instrumentiert, weil so ein richtig tolles Tool dafür habe ich noch nicht gefunden, wie man das irgendwie gut mit einbauen kann. So, dann die SSHD-Config. Also Client-Seite haben wir hinter uns gelassen, jetzt geht es auf die Server-Seite. Was kann man da so einstellen? Die SSH-Version, das sollte 2 sein, ist Default heutzutage. Es gibt aber noch, vielleicht bei älteren Systemen noch SSH-Version 1 aktivieren kann, würde ich mir empfehlen. Root-Login. Das ist heutzutage auf Passwort prohibited eingestellt. Das heißt, als Root hat man ja so ziemlich alle Rechte auf dem System. Das heißt, Root-Login mit Passwort ist relativ doof, weil dann kann ja jeder mit diesem Passwort rankommen und sich da einloggen, wenn man das irgendwie mitbekommen hat oder es raten kann als Brute-Force-Angriff. Und deshalb sagt man, okay, Root-Login mit Key ist relativ sicher, das kann man machen, das ist okay, aber als Passwort nicht. Deshalb kann man dann sagen, okay, Root-Login without Passwort oder Passwort prohibited, dass man sich trotzdem noch als Root mit Key einloggen kann, aber nicht mehr mit Passwort. Das ist so ein Feature, was relativ cool ist und man kann dann noch auch allow users group, man kann die Gruppen, die sich einloggen dürfen, beschränken, dass nicht jeder User da ankommen darf. Das geht dann über diese PAM-Module hinten nach dem Login, also diese ganze Berechtigungsgeschäfte, welcher User darf was machen und wie einloggen, das passiert dann nachdem das SSH-Protokoll fertig ist, dann geht es an die anderen Systemprozesse über. Was gibt es noch? Das ist Privilege Deprivation eingebaut, das heißt, nicht alle SSH-Prozesse laufen als Root, sondern mit den maximal benötigten Rechten. Das heißt, wenn ich mich connecte, dann wird dann die Berechtigung von auf meinem User-Level gedroppt. Rekeying ist drin, das ist fest eingebaut, braucht man nicht mehr konfigurieren, falls es einen Parameter in der Config noch gibt, ist für SSH-1, nicht für die Version 2. Da alle Stunde oder alle 1 GB wird halt dieser Session-Key nochmal recycelt. Das hat sicherheitstechnische Gründe, dass man sagt, okay, wenn ich zu viele Daten mit dem gleichen Key verschlüssel, dann gibt es da Duplikate und dann kann ich Code-Analyse drauf fahren, das ist irgendwie uncool. Deshalb rekeyt man das regelmäßig. Und dieser Shift und Support, was ich auch in der Config gezeigt habe, man kann da irgendwie gucken, dass man das ein bisschen tunet und bei neueren SSH-Versionen auch mal neuere Schriften einsetzt, die alten vielleicht auskommentiert, dass die nicht mehr verwendet werden sollen. Sowas. Genau. Diese RC4, also ACK4 oder CPC-Schriften, werden als unsicher angesehen. Alte Hash-Algorithmen, so mit ND5, ND4, SHA-1 sollte man auch nicht mehr richtig verwenden. Passwort-Authentication ist vielleicht initial ganz gut, wenn man so ein System mal aufgesetzt hat, dass man da wirklich irgendwie reinkommt, aber für Dauer sollte man das nicht betreiben, vor allem nicht für Root-Logins. Mit diesem Schlüssel benutzen, ohne Passwort hatten wir vorhin. Ja, das ist die Sache. Muss man dann gucken, ob man den quasi mit den Zertifikaten die Rechte massiv einschränkt, dass man dann wirklich nur bestimmte Sachen mitmachen kann, weil jeder, der diese Schlüsselpaar hat, oder nur die privaten Rechte auf, der kann halt auf der Kiste rauchen und die Sachen machen, die der jetzt nicht besser machen darf. Und RSA-Key sollte man dann schon größer als 2048 Bits ansetzen. So. Dann habe ich mal geguckt, gibt es da irgendwie so Guidelines, irgendwelche How-Tos, wie man wohl dokumentiert, wie man sicher machen kann. Ja, nicht so richtig. Es gab ja mal vor ein paar Jahren diese Better Crypto-Initiative. Das ist aber alles so ein bisschen eingestaubt, auch irgendwie, ich glaube, für SSH 6.5 oder so empfehlen die was aktuell bei DNI. fotografiert ihn das immer. Immer Zillertiki steht auf oben, es war auf dem Telefon so relativ gut war. Es gibt eine BFI-Richtlinie, wo die halt sagen, okay, dieser ISGTM-Footer ist zum Beispiel gut und welche RDA-Keys man verwenden soll. Und ja, wenn ihr da noch Vorschläge habt, was man da noch mit aufnehmen kann, wo es gute Routen gibt dafür, würde ich die gerne mit aufnehmen, weil schwer zu finden. Dann gibt es noch, ich habe geguckt, das nennt sich SSHcheck.com, da kann man halt mal so seine Seite eingeben und dann checkt er halt durch, wie sieht es aus. Ganz unten sieht man auch jetzt irgendwas orange, also da checkt er halt so ein paar Parameter durch, ob man wahrscheinlich noch irgendwie DSS-Keys erlaubt oder so ein Shit.
Wie war der Name nochmal?
SSHcheck.com. Also, was die mit den Daten machen, weiß ich, jetzt halt mal gefunden und fand eigentlich ganz nett. Muss jeder selber wissen.
Die checkt dann alle CypherStore.
Er hat verschiedene Sachen hier, die Key Exchange Algorithms, dann die Server-Host-Keys und...
Ah ja. Die machen das von Remote, oder? Remote?
Genau, das ist so eine Webseite, ich rufe die gerade mal auf hier.
Genau, kannst du mal meins eingeben? Guck gerade ein bisschen.
Okay, ich habe gerade, glaube ich, hier Unfall gesetzt, irgendwie mit dem JCP ist gerade irgendwie... Egal.
Kleiner Hinweis, 40, ja. Wir haben noch 10 Minuten.
10 Minuten, gut. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf Tunneling ein, das ist ja interessant, weil da sind immer so die meisten Punkte, wo es dran hakt, halt das Gefühl. So, was können wir da machen? Es gibt drei Tunnelarten, es gibt Local, Port Forward, Remote und Dynamic. Dann gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Dann war ich mache minus groß N, sagt, ich will keine Shell haben. Das heißt, wenn ich dann mich connecte, kriege ich keinen Shell-Prompt, wo ich Sachen eingehen kann, sondern das ist einfach blockiert.
No login
halt. So, minus S der Local Port Forward. Was macht das Ding? Wenn ich halt Daten auf Localhost Port 9000 einkippe, kommen die über den Jump Host bei Target 8888 raus. Beispiel, ich stehe hier, der Jump Host ist bei mir zu Hause und dahinter steht ein Service, den ich nichts exposen will, warum auch immer. Wahrscheinlich meine Heizungssteuerung oder irgend sowas. Das heißt, ich gehe halt diesen Jump Host, der hinter der Fritzbox steht oder die Fritzbox selber ist, und Target ist meine Heizungssteuerung. So, das heißt, ich komme von hier, mache den Request aber auf Localhost, also mein Notebook, und dann geht es einmal durch SSH durch und kommt hinten raus.
Den Befehl gebe ich auf den Jump Host ein.
Nee, bei mir lokal. Das ist bei mir lokal, oder? Wo ich vorhin gezeigt habe, mit hier Steuerung C, nee, Shift C, also Tilde Shift C. Kann ich jetzt auch zu interaktiven Session hinzufügen. So, das ist dieses L, das heißt, ich habe das richtig lokal auf dem Host, wo ich das ausführe. Remote, das ist ja viel spannender. Jetzt bin ich zu Hause auf meinem Heizungssteuerungshost. Und ich will vom beliebigen Rechnern aus drauf. Vielleicht habe ich jetzt das Notebook oder ich habe mein Telefon, wo ich jetzt keine SSH drauf habe. Und ich will die Heizungssteuerung anmachen, weil wenn ich nach dem losfahre, dann will ich ja das am Sparen, das ist anders. Das heißt, ich bin jetzt... So. Gucken wir mal, genau. Machen wir die nächste Seite noch. So. Das heißt, ich bin quasi. Das heißt, ich bin irgendwo zu Hause, ist der lokale Host. Hier in der Wolke, in der Cloud, ist der Remote Host. Und. Den Befehl führe ich hier aus, das heißt zu Hause. So. 22 und. So. Und jetzt bin ich hier irgendwo mit meinem Telefon hier. Gehe hier rein. Und komme dann quasi hier raus. Das heißt, ich mache. Und hier die Connection auf. Ja, das ist jetzt doof. Also hier mache ich jetzt einen Tunnel aus. Der Tunnel geht halt bis hier und kommt dann hier raus. Und alles, was hier reingeht, kommt auf der 22 raus. Ist das verständlich oder?
Auf dem Telefon.
Auf dem Telefon geht er immer auf die 88 per HTTP oder so.
Ja.
Also hier ist dann so HTTP ohne S, ohne alles. Weil
also man nimmt an, dass da was gesendet wird. Aber man ist auf.
Das ist der Initiator für die. Für den Payload. Die Verbindung bleibt bestehen, der tut das einfach an. Mit Typerlei wird am Leben gehalten. Und ich kann mit dem Gerät ankommen. Ich kann mit dem Gerät hier ankommen. Ich kann mit verschiedenen Geräten ankommen. Während Local Port Forward Lucke drauf erwartet, bin ich ja hier. Das ist mein Jump House. Hier wird der Tunnel aufgebaut. Und der Haus kommt hier ran. Also hier ist die weitere Verbindung. Und was ich hier lokal auf mein System einklicke, kommt hier drüben raus. Das Problem ist, ich bin ja lokal hier. Wie will mein Telefon auf mein lokales Notebook raufkommen? Und vielleicht, ich will ja auch, wenn ich so NAT habe, ich habe hier keine Public IP-Adresse auf dem System hier. Das heißt, ich muss den Tunnel durch die Firewall oder habe ich das nicht andersrum bohren, damit ich da irgendwie durchkomme.
Also hier kommt das an und vorher schicken wir das raus.
Also wir machen den Tunnel auf erstmal, wenn ihr hört. Und dann kommt auf dem Rüberpunkt nach Local. Mit verschiedenen Geräten. Wenn ich das konfiguriere. Da muss man gleich noch Gateway-Ports in SSHD-Config einstellen. Muss man mal gucken, aber da muss man noch in SSHD-Config ein bisschen was. Was noch geht, Dynamic Port Forward. Ich kann jetzt das lokale, vielleicht ist wieder Remote Host oben, in einer Firma oder im Rechenzentrum, in einer Firewall oder System. Beispiel, irgend so ein Webserver ist kaputt. Ich bin Admin, ich gehe darauf, gucke nach, festgestellt, boah, irgendwie ist das Ding kaputt, der ist nichts, der macht nichts mehr. Jetzt will ich mir die Seite angucken. Aber die Statusseite ist bloß auf Localhost gebunden, wegen Sicherheitsgründen. Das heißt, ich mache in der interaktiven Session noch einen Local Port Forward hinzu. Und kann mir quasi die Statusseite angucken, meinen lokalen Browser. Das ist so ein Use Case für einzogen. Jetzt habe ich da eine Seite, aber wenn ich jetzt zum Beispiel 3-4 Applications auf die kaputt sind, dann will ich vielleicht nicht 4 Stunden blöden Port-Forwards aufbauen. Also ich nehme groß D, das macht so ein Sox-Proxy auf. Dann kann ich meinem Firefox einfach irgendwie dann so ein Sox-Proxy konfigurieren und kann beliebige Sachen durchtunneln. Beispiel, ich sitze in einer FH oder so, und dann haben wir dann so Webproxy vorne, da kommt nicht richtig was durch, und dann mache ich halt so über den SSH-Jump aus, beliebige Sachen tun nicht darauf.
Moment, das heißt, das ändern wir bei den ND?
In No-Login, also ich will keine Login-Shell bekommen.
Nochmal.
No-Login, ich zeig das mal. SSH-N, Local-Host. Da passiert nichts, also ich kann jetzt hier nichts mehr eingeben. Also kann schon, aber da wird kein Befehl ausgeführt. Dass ich wirklich aus Versehen, wenn ich bloß eine Tunnel-Session haben will, aus Versehen war es eingesucht. So, was haben wir noch? Man kann so Jump.
Vier Minuten.
Okay, dann gehen wir noch schnell die anderen durch. Ist ja eben informativ, Doku muss man selber durchlesen, wenn es implementieren will. Man kann Jump-Hosts auch direkt konfigurieren. Das heißt, ich sage, hier diesen Remote-Host, wenn ich einfach weiter will, den will ich ja nicht immer eingeben, das wäre doof. Vielleicht will ich immer zweimal SSH machen, erst auf dem ersten, dann auf dem nächsten, auf dem dritten, das ist ja so per Hand laufen, ist ja auch klug. Ich kann da einfach direkt so mit Proxy-Commands oder Jump-Host konfigurieren, dann kann ich Config sagen, alles in Datacenter 3 geht über den Jump-Host, dann geht halt SSH Datacenter 3 Host 5 und dann geht es über den Jump-Host automatisch. Das brauche ich dann nicht jedes Mal per Hand machen. Was gibt es noch? Diese Control-Channel-Geschichten, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Ansible benutze, der macht der Config-Management über SSH. Dann connectet der sich, macht hier so ein Setup, guckt, was kann der Host also oder was hat er schon drauf. Dann der nächste Connection will ein Paket installieren, dann nächste Connection legt ein paar Files ab und so Geschichten. Wenn der jedes Mal eine Connection aufbauen will, dann bin ich ja tagelang beschäftigt, immer so ein blödes Paket mit 3 Config-Files hinzulegen. Dann gibt es diese Control-Channels. Das heißt, ich lege so ein Socket an und es ist wie, es geht auch über diese Channel, aber andere SSH-Prozesse gehen über diesen einen SSH-Prozess, der sich ja verbunden hat. Das heißt, ich kann so Multiplexing mit verschiedenen SSH-Prozessen machen. Ich mache jetzt diesen Control-Channel zum Beispiel auf und dann nehme ich eine neue Shell und will mich connecten und der stellt fest, da ist da schon eine SSH-Connection, macht eine neue Shell, dann halt eine SSH-Connection auf und geht durch. Das ist unsere Performance-Optimierung, was ganz cool ist. Kann man auch die Discovery Master Auto oder die Timeout setzen. So, was noch? Was auch ganz lustig ist, es gibt so, wenn man jetzt vielleicht Key Authentication doof ist, wenn man irgendwelche Konzernpolicies hat, dass man SSH-Keys nicht nutzen darf oder Passwort ist aber auch doof, dann kann man so mit diesen Authentication, Authentication Wizard kann man auch so Out-Commands mit ablegen. Also ich kann dann quasi vielleicht so ein Token-System, so ein OTP-System und kann das irgendwie ansprechen mit Abitur-Commands, wenn ich mein Skript ab, was das OTP-System checkt, ob meine PIN, die ich gerade eingegeben habe, die richtige ist, dann kann ich quasi noch andere Authentication-Methoden mit implementieren, die so nicht vorgesehen sind, schon im Standard. andere Tools, Mosh, was macht Mosh? Mosh nimmt den SSH-Handshake, macht dann ein eigenes Protokoll. Das ist halt so für Roaming-Geschichten, weil wenn ich TCP, das versagt halt, wenn ich mein Netzwerk in ein Netzwerk gehe, dann ist die TCP-Connection halt kaputt. Aber ich habe ja diesen sehr guten SSH-Handshake zur Authentifizierung. Und danach mache ich ein anderes Protokoll auf UDP. Und es findet sich halt selber wieder, wie es funktioniert, und Mosh halt immer dokumentiert. Das ist so, wenn ich viel roame, wenn ich jetzt zuklappe, im Zug gehe, auch klappe, wieder zu einer DB-Launch nochmal auch klappe und die Verbindung einfach stehen soll. SSHFS ist so ein Fuß, also ein Fuse-File-System, also ein User-File-System, wo ich halt über SSH so ein bisschen File-System machen kann, so ein Remote-Mount. Brauche ich kein NFS oder kein Lambda, sondern ja, es gibt, ist ja für produktiv Massendaten, glaube ich, nicht so ganz gut. R-Sync ist so File-Sync über SSH. Transport Layer, das heißt zu der, aber gleich zu TLS, weil SSH bietet halt auch Transport Layer Security mit mehr Features, wie zum Beispiel Secure Shell, was bei TLS so nicht drin ist, kann man schon nicht aufbauen, aber ich denke auch schon mehr an. SCP und Secure Copy halt, Remote Copy über SSH. Was gibt es halt noch? Man kann so T-Tap-Devices anlegen, ist noch ein Feature, wenn man vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr tunneln muss, so Netzsegmente oder so. Commands Whitelist. Das hatte ich kurz erwähnt mit den Keys, dass man auch für User gewisse Kommandos beitlisten kann, dass er nicht alles kann. Das Trickle-Shell, wenn ich nur eine Tunnel-Aktion haben will, oder ja, zum Beispiel, wenn ich nur so einen Tunnel-User anlegen will, dann kann ich auch eine Trickle-Shell angeben, die nicht voll-featured ist, sondern bloß irgendwie sich kurz einloggen kann, aber keine LS, keine CD, keine Kommandos ausführen kann. Fail-to-Bahn und Woodforce-Angriff absolvieren, das geht mit IP-Tables, man guckt da halt irgendwie kundisch-chinesisch zum dritten Mal an, dann ist es geblockt. Dieser Out-Command hatte ich mit diesem Brems-Air-Dier kurz erwähnt, dass man halt beliebige Kommandos angeben kann. Da komme ich halt mit meinem, nicht mit meinem Key an, sondern mit was anderem und der checkt mit dem Skript irgendwas. Kann auch random wirbeln, wenn random durch 5 Treiber ist, dann wird eingeloggt, also kann man beliebige Sachen machen. Auto-SSH, das kann so Connections on Demand aufmachen. Wenn ich so brauche, dann kann man SSH koppeln. Und SSH-LH ist so ein TLS-SSH-Hybrid-Proxy, das heißt, ich kann beides auf IPv3 lauschen lassen und der guckt, ob jetzt HTTPS oder SSH ankommt. Wenn ich halt die Firewalls tunnel, dann sind irgendwie so keine V4FTs mehr über. Genau, wichtig, mehr über Infrastruktur zu reden, dass man mal Neuigkeiten feststellt. Was gibt's Neues, was kannst du mehr? Die Configs mal reviewen, weil wenn ich jetzt so ein 10-mal so 2006 installiert habe und jetzt 12 Jahre später irgendwie immer noch das Legacy-System so hochgezogen hat, da ist die Config halt immer noch von damals. Da sollte man gucken, ob man vielleicht die Ziffer mal irgendwie austauscht und andere Parameter. Ja, wenn noch Fragen sind, langer Samstag.